Was geschieht, wenn Gottes Gericht endlich kommt und zugleich mitten im Chaos ein zartes Versprechen bewahrt wird? Diese Kapitel aus dem zweiten Buch der Könige sind hart, dramatisch und voller Umbrüche. Jehu erscheint wie ein Werkzeug des Gerichts. Das Haus Ahabs fällt, Isabel kommt zu ihrem Ende und in Juda scheint mit Athalia fast alles ausgelöscht. Und doch bleibt Gottes Bund nicht verschwunden. Still, verborgen, fast unsichtbar wird ein Kind gerettet und mit ihm die Hoffnung auf Davids Linie. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute sehen wir, Gottes Wege können erschütternd sein, aber seine Verheißung bleibt bestehen, auch wenn Menschen sie fast ausgelöscht haben. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gottes Gericht ist ernst und seine Treue ist unzerstörbar. Was er verheißt, bewahrt er, selbst im Verborgenen. Ich danke allen, die dieses Werk im Mitträgerkreis treu mittragen. Mich bewegt heute besonders dieses verborgene Handeln Gottes. Nicht der Lärm der Palastrevolution bleibt am Ende entscheidend, sondern das stille Bewahren eines Kindes im Tempel. So ist Gott oft. Während vorne die Mächtigen stürzen, hält er hinten seine Geschichte fest in der Hand. Und manchmal sieht Treue nicht spektakulär aus, sondern wie Schutz, Geduld und ein verborgenes Ja zu seinem Bund. Heiliger Geist, gib uns Ehrfurcht vor deinem heiligen Gericht und Vertrauen in deine unerschütterliche Treue. Lass uns erkennen, dass du auch im Verborgenen wirkst und deine Verheißung niemals fallen lässt. Amen. Der Prophet Elisa aber rief einen von den Prophetenjüngern zu sich und befahl ihm: Gürte dir die Lenden, nimm dieses Ölfläschchen mit dir und begib dich nach Ramoth in Gilead. Wenn du dort angekommen bist, so sieh dich daselbst nach Jehu um, dem Sohne Josaphats, des Sohnes Nimsis. Gehe dann zu ihm ins Haus, fordere ihn auf, aus dem Kreise seiner Genossen herauszutreten und führe ihn in das innerste Gemach. Dann nimm das Ölfläschchen und gieße es ihm aufs Haupt mit den Worten: So spricht der Herr, ich salbe dich hiermit zum König über Israel. Dann öffne die Tür und entfliehe unverzüglich. Als nun der junge Mann, der Diener des Propheten, nach Ramoth in Gilead gekommen und in das Haus eingetreten war, saßen da die Hauptleute des Heeres gerade beisammen. Er sagte: Ich habe einen Auftrag an dich, Hauptmann. Als Jehu nun fragte: An wen von uns allen? Antwortete er: An dich, Hauptmann. Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein. Jener aber goss ihm das Öl aufs Haupt und sagte zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich hiermit zum König über das Volk des Herrn, über Israel gesalbt. Du sollst nun das Haus Ahabs, deines Herrn, ausrotten, damit ich das Blut der Propheten, meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel räche. Denn das ganze Haus Ahabs soll umkommen, und ich will von den Angehörigen Ahabs alles ausrotten, was männlichen Geschlechts ist, sowohl die Unmündigen als auch die Mündigen in Israel. Und ich will mit dem Hause Ahabs verfahren, wie mit dem Hause Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie mit dem Hause Baesas, des Sohnes Ahias. Isabel aber sollen die Hunde auf der Feldmark von Jezreel fressen, und niemand soll sie begraben. Hierauf öffnete er die Tür und entfloh. Als nun Jehu wieder zu den anderen Hauptleuten seines Herrn hinauskam und sie ihn fragten: Steht alles gut? Warum ist dieser Verrückte zu dir gekommen? Antwortete er ihnen: Ihr kennt ja den Mann und sein Geschwätz. Aber sie riefen: Das sind Ausflüche. Teile es uns nur mit. Da sagte er: So und so hat er zu mir gesagt, nämlich: So spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Sofort nahmen sie alle ihre Mäntel, legten sie ihm zu Füßen auf die bloßen Stufen, ließen die Posaunen blasen und riefen: Jehu ist König. Auf diese Weise zettelte Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, eine Verschwörung gegen Joram an. Joram hatte nämlich mit ganz Israel Ramoth in Gilead gegen den syrischen König Hazael verteidigt, war dann aber zurückgekehrt, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Syrer im Kampfe mit dem syrischen Könige Hazael beigebracht hatten. Jehu aber sagte, wenn ihr einverstanden seid, so darf niemand die Stadt verlassen, um hinzugehen und das Geschehene in Jezreel zu melden. Hierauf bestieg Jehu seinen Wagen und trat die Fahrt nach Jezreel an. Denn dort lag Joram krank danieder und Ahasja, der König von Juda, war dorthin gekommen, um Joram zu besuchen. Als nun der Wächter, der auf dem Turm zu Jezreel stand, die Kriegerschar Jehus herankommen sah, rief er, ich sehe eine Kriegerschar. Da befahl Joram, man nehme einen Berittenen und schicke ihnen den entgegen, dass er frage, ob sie in friedlicher Absicht kommen. Der Reiter ritt also ihm entgegen und sagte, der König lässt fragen, ob ihr in friedlicher Absicht kommt. Jehu antwortete, was geht dich der Friede an? Mache kehrt und reite hinter mir her. Da meldete der Wächter, der Bote ist zu ihnen hingekommen, kehrt aber nicht zurück. Da schickte er einen zweiten Reiter ab, als der bei ihnen ankam und sagte, der König lässt fragen, ob ihr in friedlicher Absicht kommt, antwortete Jehu wieder, was geht dich der Friede an? Mache kehrt und reite hinter mir her. Da meldete der Wächter, der ist auch zu ihnen hingekommen, kehrt aber nicht wieder zurück. Doch die Art, wie jener fährt, sieht so aus, als ob es Jehu, der Sohn Nimsis, wäre, denn er fährt wie wahnsinnig. Da befahl Joram anzuspannen, und als man seinen Wagen angespannt hatte, fuhren Joram, der König von Israel, und Ahasja, der König von Juda, hinaus, jeder auf seinem Wagen. Sie fuhren Jehu entgegen und trafen bei dem Acker Nabots des Jezreeliters mit ihm zusammen. Als nun Joram den Jehu sah und ihn fragte, kommst du in friedlicher Absicht, Jehu? Antwortete dieser, was friedliche Absicht bei all dem Götzendienst deiner Mutter Isabel und all ihrer Zauberei. Da ließ Joram seinen Wagen zur Flucht umwenden und rief dem Ahasja zu, Verrat Ahasja! Jehu aber hatte seinen Bogen schon gespannt und traf Joram zwischen die Schulterblätter, so dass der Pfeil ihm durch das Herz fuhr und er in seinem Wagen niedersank. Dann befahl er Bitka, seinem Ritter, nimm ihn und wirf ihn auf den Acker Nabots des Jezreeliters. Denke daran, wie wir beide nebeneinander hinter seinem Vater Ahab herritten und Gott der Herr dieses Drohwort gegen ihn aussprach. So wahr ich gestern das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne gesehen habe, so lautet der Ausspruch des Herrn. So gewiss will ich es dir auf diesem Acker vergelten. So lautet der Ausspruch des Herrn. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Geheiß des Herrn. Als Ahasja, der König von Juda, das sah, floh er in Richtung auf Bet Haggan. Jehu aber jagte ihm nach und rief, schießt auch ihn nieder. Da schoss man nach ihm auf dem Wagen und verwundete ihn auf der Anhöhe von Gur, die bei Jibleam liegt. Er floh dann noch bis Megiddo und starb dort. Seine Diener brachten ihn dann zu Wagen nach Jerusalem und man begrub ihn in seiner Grabstätte bei seinen Vätern in der Davidstadt. Ahasja war aber König von Juda geworden im 11. Jahre der Regierung Jorams, des Sohnes Ahabs. Jehu aber war nach Jezreel gekommen, und sobald Isabel dies erfuhr, schminkte sie sich die Augen, schmückte sich das Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Als nun Jehu ins Tor hereinkam, rief sie ihm zu, ist es Simri, dem Mörder seines Herrn, gut ergangen? Da blickte er nach dem Fenster hinauf und rief, wer hält es mit mir? Wer? Als nun zwei oder drei Kammerherren zu ihm hinausschauten, rief er ihnen zu, stürzt sie herab. Da stürzten sie sie hinab, so dass die Wand und die Rosse mit ihrem Blut bespritzt wurden und diese sie zerstampften. Als er dann in das Schloss eingetreten war und gegessen und getrunken hatte, befahl er, seht doch nach jenem verfluchten Weibe und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Als man aber hinging, um sie zu begraben, fand man von ihr nichts mehr als den Schädel, die Füße und die Hände. Als sie nun zurückkamen und es dem Jehu meldeten, rief er aus: So lautet das Wort des Herrn, das er durch den Mund seines Knechtes Elia des Tisbiters hat verkünden lassen. Auf der Feldmark von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen, und der Leichnam Isabels soll auf dem Feldmark von Jezreel wie Dünger auf dem Felde liegen, sodass man nicht mehr wird sagen können, das ist Isabel. Nun befanden sich 70 Söhne Ahabs in Samaria. Daher schrieb Jehu Briefe und sandte sie nach Samaria an die Befehlshaber der Stadt sowie an die Ältesten und an die Erzieher der königlichen Prinzen. Die lauteten so: Und nun, wenn dieses Schreiben an euch gelangt, ihr seid ja über die Söhne eures Herrn sowie über die Wagen und Rosse, über die festen Plätze und Waffenvorräte bestellt. So wählt euch den besten und tüchtigsten unter den Söhnen eures Herrn aus und setzt ihn auf den Thron seines Vaters und kämpft für das Haus eures Herrn. Aber sie fürchteten sich gar sehr und sagten: Nachdem sich die beiden Könige gegen ihn nicht haben behaupten können, wie sollten wir da bestehen? So ließen denn der Hausminister und der Stadtoberste sowie die Ältesten und die Erzieher folgende Botschaft an Jehu gelangen: Wir sind deine Knechte und wollen allen deinen Befehlen nachkommen. Wir wollen niemand zum König machen. Tu, was dir beliebt. Da schrieb Jehu einen zweiten Brief an sie, der so lautete: Wenn ihr es mit mir haltet und mir gehorsam sein wollt, so nehmt die Köpfe der Männer, der Söhne eures Herrn, und kommt damit morgen um diese Zeit zu mir nach Jezreel. Die Söhne des Königs befanden sich nämlich 70 an der Zahl bei den vornehmsten Männern der Stadt, die sie zu erziehen hatten. Sobald nun das Schreiben an sie gelangte, nahmen sie die Prinzen und ermordeten alle 70. Ihre Köpfe legten sie dann in Körbe beisammen und sandten sie an ihn nach Jezreel. Als dann der Bote hinkam und ihm meldete, man habe die Köpfe der Söhne des Königs gebracht, befahl er: Schichtet sie in zwei Haufen am Eingang des Tores bis morgen früh auf. Am folgenden Morgen aber ging er hinaus und trat vor das ganze Volk mit den Worten: Ihr seid ohne Schuld. Ich bin es ja gewesen, der sich gegen meinen Herrn verschworen und ihn ums Leben gebracht hat. Doch wer hat diese alle ermordet? So erkennt denn hieraus, dass keine Drohung, die der Herr gegen das Haus Ahabs ausgesprochen hat, unerfüllt bleibt. Nein, der Herr hat alles ausgeführt, was er durch den Mund seines Knechts Elia angekündigt hat. Hierauf ließ Jehu alle, die in Jezreel vom Hause Ahabs noch übrig waren, umbringen, auch alle seine Großen, seine Vertrauten und seine Priester, bis er ihm keinen einzigen mehr am Leben übrig gelassen hatte. Hierauf machte sich Jehu auf den Weg, um sich nach Samaria zu begeben. Als er unterwegs bei Bet-Eket-Haroim war, traf er die Brüder Ahasjas, des Königs von Juda, an und fragte sie, wer sie seien. Sie antworteten: Wir sind die Brüder Ahasjas und sind hergekommen, um die Söhne des Königs und die Söhne der Königin Mutter zu besuchen. Da gab er den Befehl: Ergreift sie lebendig. Da ergriff man sie lebendig, ermordete sie in die Zisterne von Bet-Eket, 42 Mann, keinen einzigen von ihnen ließ er am Leben. Als er dann von dort weiterzog, traf er auf Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm entgegenkam. Der begrüßte ihn, er aber fragte ihn: Bist du aufrichtig gegen mich gesinnt, wie ich gegen dich? Als Jonadab mit Ja antwortete, sagte Jehu: Wenn es wirklich so ist, so gib mir deine Hand. Da reichte er ihm seine Hand, und Jehu ließ ihn zu sich in den Wagen steigen und sagte: Komm mit mir und sieh dir mit Freuden meinen Eifer für den Herrn an. So nahm er ihn denn in seinen Wagen mit und ließ nach seiner Ankunft in Samaria alle umbringen, die in Samaria von Angehörigen Ahabs noch übrig waren, bis er sie alle ausgerottet hatte, wie der Herr es dem Elia zuvor angekündigt hatte. Hierauf ließ Jehu das ganze Volk zusammenkommen und sagte zu ihnen: Ahab hat den Baal nur eine geringe Verehrung erwiesen. Jehu aber wird ihm eifriger dienen. Daher lasst jetzt alle Propheten Baals, alle seine Diener und alle seine Priester zu mir kommen, keiner darf fehlen. Denn ich habe für Baal ein großes Opferfest im Sinn. Jeder, der dabei fehlt, ist des Todes. Jehu ging aber mit Hinterlist so zu Werke, um die Baalsdiener auszurotten. Dann befahl Jehu, kündigt eine Festversammlung zu Ehren Baals an. Als man sie öffentlich bekannt gemacht hatte, sandte Jehu Boten in alle Teile Israels umher. Da fanden sich alle Verehrer Baals ein. Kein einziger blieb übrig, der nicht erschienen wäre. Als sie sich dann in den Baalstempel begeben hatten, sodass der Tempel von einem Ende bis zum anderen mit Menschen angefüllt war, gab er dem Aufseher über die Kleiderkammer den Befehl, allen Baalsverehrern Gewändern zu verabreichen. Als der die Gewänder für sie herausgegeben hatte, begab sich Jehu mit Jonadab, dem Sohne Rechabs, in den Baalstempel und sagte zu den Baalsverehrern, seht genau nach, dass sich hier unter euch ja kein Verehrer Gottes, des Herrn, befinde, sondern ausschließlich Verehrer Baals. Hierauf schickten sie sich an, die Schlacht und Brandopfer darzubringen. Jehu hatte aber draußen 80 Mann aufgestellt und zu ihnen gesagt, wer einen von den Männern, die ich euch in die Hände liefere, entkommen lässt, soll mit seinem eigenen Leben für ihn haften. Als man dann mit der Darbringung des Brandopfers fertig war, befahl Jehu den Leibwächtern und Rittern, geht hinein, haut sie nieder, keiner darf davonkommen. Sie machten sie also mit dem Schwerte nieder, warfen den Altar um und drangen in das Allerheiligste des Baal-Tempels ein. Dann schafften sie die Götzensäulen aus dem Baalstempel hinaus und verbrannten sie, zertrümmerten das Standbild Baals, rissen den Baalstempel nieder und machten Aborte daraus, die bis auf den heutigen Tag geblieben sind. So rottete Jehu den Baalsdiener in Israel aus. Jedoch von den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verführt hatte, von diesen ließ auch Jehu nicht ab, nämlich von der Verehrung der goldenen Stierbilder, die in Bethel und Dan aufgestellt waren. Der Herr ließ zwar dem Jehu verkünden, weil du alles, was mir wohlgefällig war, eifrig ausgeführt und im Hause Ahabs ganz nach meinem Sinn gehandelt hast, so sollen Nachkommen von dir bis ins vierte Glied auf dem Throne von Israel sitzen. Aber Jehu ließ es sich nicht angelegen sein, mit ganzem Herzen nach der Weisung des Herrn, des Gottes Israels, zu wandeln. Er ließ nicht ab von den Sünden, zu denen Jerobeam Israel verführt hatte. Zu jener Zeit begann der Herr, Teile vom Gebiet Israels loszureißen, denn Hazael schlug sie in allen Grenzgebieten Israels. Östlich vom Jordan, die ganze Landschaft Gilead, die Stämme Gad, Ruben und Manasse, von Aroea an, das am Arnon-Flusse liegt, sowohl Gilead als auch Basan. Die übrige Geschichte Jehus aber und alles, was er unternommen hat, sowie alle seine tapferen Taten, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Als Jehu sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn in Samaria begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Joahas in der Regierung nach. Die Zeit aber, die Jehu in Samaria über Israel regiert hat, betrug 28 Jahre. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, erfuhr, dass ihr Sohn tot sei, machte sie sich daran, alle, die zur königlichen Familie gehörten, umzubringen. Aber Joseba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und schaffte ihn aus der Mitte der Königssöhne, die ermordet werden sollten, heimlich beiseite, indem sie ihn mit seiner Amme in die Bettzeugkammer brachte. Sie verbarg ihn dort vor Athalia, sodass er der Ermordung entging. Er blieb dann 6 Jahre lang bei ihr im Hause des Herrn versteckt, während Athalia das Land regierte. Im 7. Jahre aber ließ Jojada die Hauptleute der Kara und der Läufer holen und zu sich in den Tempel des Herrn kommen. Da schloss er ein feierliches Abkommen mit ihnen und ließ sie im Tempel einen Eid ablegen. Dann zeigte er ihnen den Königssohn und gab ihnen die Weisung, Folgendermaßen müsst ihr zu Werke gehen, das eine Drittel von euch, das am Sabbat abzieht, um die Wache im königlichen Palast zu übernehmen, und das Drittel am Tore Sur und das Drittel am Tore hinter den Leibwächtern, die ihr die Wache beim Palast gehalten habt. Beide anderen Abteilungen, die am Sabbat aufziehen, sie alle sollen im Tempel des Herrn die Wache beim König übernehmen. Ihr müsst euch also rings um den König scharen, ein jeder mit seinen Waffen in der Hand. Und wer in die Reihe eindringt, soll getötet werden. Und ihr müsst dann beständig um den König sein, wenn er auszieht und wenn er einzieht. Die Hauptleute verfuhren dann genau nach der Anweisung des Priesters Jojada, jeder nahm seine Mannschaft zu sich, sowohl die, welche am Sabbat abzog, als auch die, welche am Sabbat aufzog. Und so kamen sie zum Priester Jojada, dieser gab dann den Hauptleuten die Speere und die Schilde, die dem König David gehört hatten und die sich im Tempel des Herrn befanden. Nachdem sich hierauf die Leibwächter, ein jeder mit seinen Waffen in der Hand, von der Südseite des Tempels bis an den Altar und von da wieder bis an die Nordseite des Tempels aufgestellt hatten, führte er den Königssohn heraus und legte ihm die Königsbinde und die Armspangen an. So machten sie ihn zum König und salbten ihn, klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König! Als nun Athalia das Geschrei des Volkes vernahm, begab sie sich zum Volk in den Tempel des Herrn. Hierauf sah sie dann den König an der Säule, wie es Brauch war, und die Hauptleute und die Trompeter neben dem Könige stehen, während das gesamte Volk des Landes voller Freude war und in die Trompeten stieß. Da zerriss Athalia ihre Kleider und rief: Verrat, Verrat! Aber den Priester Jojada gab den Hauptleuten den Befehl: Führt sie hinaus zwischen den Reihen hindurch, und wer ihr folgt, den haut mit dem Schwerte nieder. Der Priester hatte nämlich befohlen, sie dürfe ja nicht im Tempel des Herrn getötet werden. Da legte man Hand an sie, und als sie an dem Wege, der zum Eingang für die Pferde bestimmt war, beim königlichen Palast angelangt war, wurde sie dort getötet. Darauf schloss Jojada zwischen dem Herrn und dem König und dem Volk das feierliche Abkommen, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Darauf zog das ganze Volk des Landes nach dem Baalstempel und riss ihn nieder. Seine Altäre und Götterbilder zerschlugen sie vollständig und töteten den Baalspriester Mattan vor den Altären. Nachdem der Priester dann Wachtposten am Tempel des Herrn aufgestellt hatte, nahm er die Hauptleute und die Karrer und Trabanten sowie alles Volk des Landes mit sich. Und sie führten den König aus dem Tempel des Herrn hinab und zogen durch das Leibwächtertor in das königliche Schloss ein, wo er sich auf den königlichen Thron setzte. Da war die gesamte Bevölkerung voller Freude und die Stadt blieb ruhig. Athalia aber hatten sie im königlichen Schloss mit dem Schwert getötet. Joas war beim Regierungsantritt 7 Jahre alt. Im 7. Jahre Jehus war er König geworden. 40 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibia und stammte aus Beerseba. Joas tat, was dem Herrn wohlgefiel, sein ganzes Leben lang, weil der Priester Jojada ihn beriet. Nur der Höhendienst wurde nicht beseitigt, sondern das Volk brachte immer noch Schlacht- und Rauchopfer auf den Hörn dar. Joas ließ aber den Priestern die Weisung zugehen: Alles Geld, das als Weihegabe in den Tempeln des Herrn gebracht wird, das Geld, das jemand durch Schätzung auferlegt wird, ferner alles Geld, das jemand aus freien Stücken in den Tempel des Herrn bringt, das sollen die Priester in Empfang nehmen, ein jeder von seinen Bekannten. Aber sie sollen hinwieder davon alles ausbessern lassen, was am Tempel baufällig ist, wo immer ein Schaden daran sichtbar wird. Da jedoch die Priester im 23. Jahre der Regierung des Joas die Schäden am Tempel noch nicht ausgebessert hatten, ließ der König Joas den Priester Jojada und die übrigen Priester zu sich kommen und sagte zu ihnen: Warum habt ihr die Schäden am Tempel nicht ausgebessert? Fortan sollt ihr kein Geld mehr von euren Bekannten in Empfang nehmen, sondern sollt es für die Ausbesserung der Schäden am Tempel abliefern. Die Priester erklärten sich damit einverstanden, dass sie kein Geld mehr vom Volk in Empfang nehmen sollten, aber auch für die Ausbesserung der Schäden am Tempel nicht mehr zu sorgen brauchten. Darauf nahm der Priester Jojada einen Kasten, ließ ein Loch in seinen Deckel bohren und ihn neben dem Mahlstein rechts vom Eingang in den Tempel des Herrn aufstellen. Da hinein mussten die Priester, die an der Schwelle Wache hielten, alles Geld tun, das im Tempel des Herrn abgeliefert wurde. So oft sie nun wahrnahmen, dass viel Geld in dem Kasten war, kamen der Schreiber des Königs und der Hohepriester hinauf, banden das Geld, das sich im Tempel des Herrn vorfand, in einen Beutel zusammen und zählten es. Dann händigten sie das abgezählte Geld den Werkführern ein, denen die Ausführung der Arbeiten am Tempel des Herrn übertragen war. Und diese zahlten es an die Zimmerleute und an die übrigen Handwerker aus, die am Tempel des Herrn arbeiteten, sowie an die Maurer und Steinmetzen und für den Ankauf von Hölzern und behauenen Steinen, um die Schäden am Tempel des Herrn auszubessern und überhaupt alle Kosten zu bestreiten, welche die Instandhaltung des Tempels verursachte. Doch ließ man für den Tempel des Herrn keine silbernen Becken, Messer, Sprengschalen, Trompeten, kurz keinerlei goldene und silberne Geräte von dem Gelde anfertigen, das im Tempel des Herrn einging, sondern man gab es den Werkleuten, damit sie dafür den Tempel des Herrn ausbesserten. Dabei verlangte man von den Männern, denen man das Geld einhändigte, damit sie es an die Arbeiter auszahlten, keine Rechnungslegung, sondern sie handelten auf Treu und Glauben. Das Geld von Schuld- und Sündopfern aber wurde nicht an den Tempel des Herrn abgeliefert, sondern es gehörte den Priestern. Damals zog der syrische König Hazael heran, belagerte Gad und eroberte es. Als Hazael sich dann anschickte, auch gegen Jerusalem hinaufzuziehen, nahm Joas, der König von Juda, alle Weihgeschenke, die von seinen Vorfahren, den jüdischen Königen Josaphat, Joram und Ahasja herrührten, sowie seine eigenen Weihgeschenke, ferner alles Gold, das sich in den Schatzkammern des Tempels des Herrn und des königlichen Palastes vorfand, und sandte es an Hazael, den König von Syrien. Da stand dieser von dem Zuge gegen Jerusalem ab. Die übrige Geschichte des Joas aber und alles, was er unternommen hat, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Es taten sich aber seine Diener zu einer Verschwörung gegen ihn zusammen und ermordeten Joas, als er in die Burg Millo hinabging. Und zwar waren es seine Diener Josachar, der Sohn Simeats, und Josabad, der Sohn Somers, die ihn ermordeten. Man begrub ihn dann bei seinen Vätern in der Davidstadt und sein Sohn Amazia folgte ihm in der Regierung nach. Herr, du gerechter und treuer Gott, bewahre uns davor, deine Heiligkeit gering zu achten, reinige unser Herz von jedem Götzendienst und lehre uns Gehorsam, der nicht nur äußerlich bleibt. Danke, dass deine Verheißung auch dann bestehen, wenn alles zerbrechlich wirkt. Lass uns dir vertrauen im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Amen. Achte heute auf einen stillen Ort deines Lebens, an dem Gott vielleicht unscheinbar bewahrt, trägt oder vorbereitet. Und danke ihm bewusst für diese verborgene Treue. Bis morgen und vergiss nicht, auch wenn vieles fällt, Gottes Bund fällt nicht.